Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Willkommen zur Demexco Sonderedition, die in Kooperation mit dem Next Agency Summit entstanden ist. Jan König, Co-Founder von Oderline, und Gianmarco Spinosa, externer Kurator der Demexco, gerade so für den Agency-Bereich. Die beiden haben wirklich jetzt zum zweiten Jahr ein großartiges Format an den Start gebracht, und zwar den Next Agency Summit. Wir wollten den Agenturen eine Bühne geben, um über alle relevanten Zukunftsthemen der Branche zu sprechen. Also von Gen AI über Kreativität bis hin zu Pitches, People, Culture, war alles dabei. Und ich hatte die Freude, einige der spannendsten Speakerinnen hier auch in meinem Podcast einzuladen und die Gespräche von der Bühne vertiefen zu können. Es hat riesig viel Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Christina, du bist zum zweiten Mal mein Gast und ich freue mich mega, und es wird bestimmt noch ein drittes Mal geben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir müssen einfach nur ein bisschen warten und dann tun sich zwischendrin immer ganz wunderbare Dinge.
Ja, ach, so, es ist so schön, nochmal da zu sein.
So wie jetzt. Beim letzten Mal ging es um das Thema Radikalität. Das war sozusagen die Hauptüberschrift. Meine These ist, daran hat sich nicht so viel verändert in der Kürze der Zeit. Aber die Rahmenbedingungen haben sich total verändert. Also deine Reise, so wie ich sie zumindest noch mitbekommen habe, am Rande war ja Strategin Sinna Schrader, davor bestimmt auch ganz viel sagen, aber Strategin Sinna Schrader, dann mit durch diesen Merger auch zu Accenture Song gegangen, dann die jüngste CEO einer Strategieberatung, nämlich Different, hast du damals die Position übernommen, bis vor kurzem inne gehabt und jetzt gesagt, I need something new, und zwar etwas, was zutiefst du bist. Und du hast ja die Strategieberatung Serotonin gegründet. Ich war auf deiner Gründungsparty und habe dich und diese Idee sehr gefeiert dahinter. Und tatsächlich war an diesem Nachmittag die Idee geboren, dich unbedingt in diesen Podcast wieder einzuladen. Denn ich sag mal so, über allem schwebt ja dieser Gedanke, no bullshit strategy.
Ja.
Und ich finde, wir Agenturen für uns selbst, aber auch als Teil unserer Kernleistung, durch die wir uns differenzieren, sollten uns viel von diesem Hauptgedanken irgendwie zu Herzen nehmen. Und es, ja, das ist eigentlich unser Thema. No Bullshit Strategy für Agenturen, mit Agenturen. Das ist die Hauptklammer, die uns jetzt so in der nächsten halben Stunde begleitet. Aber gerade weil ich gesagt habe, es ist zutiefst du, was du jetzt machst. Magst du mal so ein bisschen erzählen, die Reise, the point of no return, wann wurde Serotonin im Kopf geboren und warum fühlst du das so sehr?
Ja, also wenn ich die Geschichte erzähle, vermuten natürlich alle immer so ein Schlüsselmoment oder irgendwie so eine tiefe Unzufriedenheit mit dem, was vorher da war, und das war einfach gar nicht so. Ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich schon immer mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwann mal zu gründen, weil ich wirklich, egal in welcher Rolle ich unterwegs war, immer irgendwann an den Punkt komme, ja, so ein bisschen die Limitation des Gestaltungsspielraums, wir kennen es alle. Und ich dafür dann aber auch zu sturköpfig, idealistisch und zu überzeugt von Strategie in Reinform bin, dass ich nicht bereit bin, da aufzugeben oder da Stopp zu machen. So. Und von daher war dieser Entscheidungsprozess sicherlich einer, der länger gedauert hat, wo es kleine Momente und Situationen gab, die sich dann in mir irgendwie so zusammengesetzt haben. Und Anfang des Jahres habe ich dann einfach für mich gemerkt, okay, jetzt scheint der richtige Zeitpunkt zu sein. Viel bei mir, also in mir, in meiner Person als Mensch ist passiert. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass es gesellschaftlich ein ganz guter Punkt ist, um einfach nochmal ein radikaleres Statement zu setzen, wofür Strategie stehen darf, kann und auch sollte. Und wer mich kennt, weiß, wenn diese Entscheidung dann einmal getroffen ist, dann gibt's wirklich kein Zurück mehr, ne? Also da bin ich halt einfach maximal konsequent. Das wird von vielen dann missverstanden als impulsiv, weil die natürlich den Entstehungsprozess dieser Entscheidung vielleicht nicht in Gänze mitbekommen haben. Aber dann musste es auch losgehen. So. Und Serotonin, ja, der Name hat mich ehrlicherweise gefunden. Ich bin eines Tages aufgewacht und wusste, dass das so heißen muss.
Wahnsinn. Aber es ist auch interessant, weil du sagst, Strategie in Reinform, Serotonin, es passt eigentlich zur ja gesamtgesellschaftlichen Entwicklung gerade. Erzähl mal ganz kurz, warum, also wie kam es dazu, dass Serotonin nicht gefunden hat? Weil meistens sind das ja innere Prozesse, Unterbewusstsein, eine Menge arbeitet und irgendwann fühlt es sich einfach richtig an.
Ja, ich glaube, es gab so einen Erkenntnisprozess auf zwei Ebenen. Einmal, was Strategiearbeit betrifft, und einmal, was mich als Person betrifft. Ich glaube, dass alle von uns in den Katastrophen, in denen wir gerade leben, ja stark beschäftigt sind mit der Frage, was ist sinnvoll, was ist ein gutes Leben. Wir müssen wahnsinnig viel loslassen lernen aktuell. Da stellt sich recht schnell die Anschlussfrage, was ist denn das Wesentliche? Was ist denn das Eigentliche? Und für mich war Strategie schon immer, schon vor 15 Jahren, der Weg, um zum Wesentlichen und zum Eigentlichen zu kommen. Mit jeglicher Konsequenz und Preis, die das dann häufig auch bedeutet. Das ist ein schmerzhafter Prozess, zum Wesentlichen zu kommen. Und ich finde, dass gerade in den letzten Jahren das irgendwie in strategischer Arbeit verloren gegangen ist. Wir verbullshitten uns, wir schaffen Tagträume von heißer Luft, die dann recht schnell zerplatzen und an die, glaube ich, auch keiner mehr so richtig glaubt.
Strategien haben auch eine ganz merkwürdige Halbwertszeit bekommen, finde ich.
Ja.
Also es ist fast so eher so wie so ein Trend.
Aha.
Ja, und es ist so eine Strategie-FOMO. So, haben wir für nächstes Jahr schon eine neue Strategie?
Genau.
So, hey, nee, das ist eine Taktik.
Ja.
Also das ist total interessant, wie oberflächlich vielleicht auch mit dem Zuwachs an Oberflächlichkeit in unserer Gesellschaft und vielleicht auch im eigenen Medienkonsum das Thema Strategie gehandhabt wird, als wäre es ein weiterer Trend, den wir irgendwie bedienen müssten.
Absolut. Und gleichzeitig dann einfach auch ein Missverständnis, Fortführung eines Prozesses. Also eine Jahresplanung, die dann irgendwie jedes Jahr wiederholt wird und es steht ungefähr dasselbe drin, plus minus 10%. Und das hat ja mit Strategie nichts zu tun. So. Und dem wollte ich einfach irgendwie wieder ein bewusstes Zeichen setzen und meine gesamte Willens- und Schaffenskraft auf die richtige, in Anführungsstrichen, Strategie legen. Und der Erkenntnisprozess auf einer persönlichen Ebene, das klingt jetzt wahrscheinlich lustig. Man beschäftigt sich ja schon damit irgendwie, was zeichnet mich als Mensch aus, was zeichnet mich als Strategin aus, was zeichnet mich als CEO aus und so weiter. Und da habe ich immer wieder das Feedback von meinen Kundinnen bekommen, deine Energie, deine gute Laune, also man
merkt. Stimmt, es gibt, glaube ich, niemanden, du bist unsere Kamala, auf jeden Fall, ja?
Ja, ich lache auch zu laut.
Die Kamala Harris der Strategie, auf jeden Fall.
So, und am Anfang hat mich das ziemlich gewurmt, weil ich da auch in diese Falle von vielen Strateginnen getappt bin, im Sinne von, oh Gott, ich will doch nicht wegen meiner Energie gemocht oder gewertschätzt werden, ich will doch schlau wirken, ich will doch hier die komplexen Strategien machen. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, ey, das ist nichts Banales. Offensichtlich ist das ja keine Selbstverständlichkeit, nur weil es mir einfach fällt. Und habe irgendwie das Geschenk klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, die Qualität und den Wert verstanden, den diese Radikalität, der Mut und der unbeirrbare Glaube, dass das Beste noch vor uns liegt, eben mit sich bringt. Und da dachte ich mir, dann mache ich das eben zum Kern Value Promise.
Ich glaube, das hat eine hohe Anziehungskraft, weil es ja letztlich in der Strategie, das ist ja kein Selbstzweck. Also man gibt sich ja, man macht ja nicht morgens auf und denkt, ich glaube, wir brauchen eine neue Strategie. Sondern es geht ja eigentlich meistens darum, von einem Punkt A zu einem Punkt B zu kommen. Ja. Also eine wirklich transformative Reise, die nicht nur schön ist und happy, shiny, glossy ist, sondern die richtig, richtig wehtut, wenn man zumindest reinste Strategiearbeit betreibt. Und ich glaube, dass es sehr vielen Menschen total gut tut, wenn es sich leichter anfühlt. Und das ist natürlich dann, nennen wir es einfach mal, ne, Qualität, Gabe. Das ist einfach eine Kernkompetenz, die total wichtig ist, weil du den Menschen darüber das Gefühl vermittelst, das ist machbar. Und am Ende ist B besser. So, und ich glaube, das ist sozusagen auch dieser Antrieb, den man braucht, wenn man wirklich eine Strategie-Crunch hinlegt und sich damit intensiv auseinandersetzt.
Absolut. Und ich glaube, es gibt dieses Ammenmärchen, dass es eine objektive, richtige Strategie gäbe. Das ist Quatsch. Es gibt keine objektive Strategie, dann wäre es einfach.
Mindestens 10 wahrscheinlich,
genau,
für jedes Unternehmen.
Und es braucht mindestens eine Person, die so persönlich davon überzeugt und invested ist, dass sie auch die Kraft und die Energie und das Durchhaltevermögen hat, es durchzuziehen. So. Und das wird dann immer missverstanden. Und deshalb verliert sich Strategie aus meiner Sicht auch viel zu häufig in so rationalen Argumenten. Wer von uns hat schon mal angefangen, was anderes zu glauben, nur weil ein rationales Argument dafür gesprochen hat? Niemand. So, und deshalb verstehe ich häufig auch nicht.
Wenn untermauert ist höchstens eine Richtung, mit der man sich schon vom Bauchgefühl her wohlfühlt.
Genau.
Ne, dass du einfach sagst, okay, paar Proofpoints, jetzt wieder atmen, scheint eine richtige Richtung zu sein. Ne, es hilft.
Genau, und ich meine, ich will mich jetzt hier auch nicht gegen Daten und sowas aussprechen. Es braucht natürlich eine Substanz und ein Fundament. Aber wenn ich emotional niemanden erreiche und niemanden berühre, niemanden wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bewege,
ja, genau,
wie soll ich ihn dann zu B bekommen?
Ja, und das ist übrigens das Schöne, dass du das sagst, ne? Dass
jemanden und wie soll ich ihn oder dann sie dahin bekommen? Das Interessante ist ja auch, man denkt immer, es ist eine Unternehmensstrategie.
Ja.
Ist ja erstmal richtig, aber ein Unternehmen ist ja nichts als die Menschen, die darin arbeiten und diesen Weg von A nach B gehen müssen. Ne? Das heißt, in erster Linie geht es eigentlich darum, die Menschen zu bewegen, diesen Weg zu gehen und diese Strategie irgendwie zu verinnerlichen und hoffentlich auszufüllen. Und das finde ich auch total interessant. Ne? Die Frage, wie bekommt man diese Strategie so gut erzählt, dass sie eigentlich zwangsläufig auch für alle Beteiligten so ist, dass sie es glauben können? Also, dass sie sagen, okay, das ist eine Option, also Plan B kann ich mir vorstellen. Oder ich habe eine Idee, was sozusagen dahinter steckt.
Und ich glaube, das beinhaltet, Bezugspunkte zu schaffen zwischen den Unternehmensvisionen, die trotzdem auf einer persönlichen Ebene resonieren müssen. So. Und deshalb Serotonin, weil ich ganz stark daran glaube, dass eigentlich die Grundsätze und Prinzipien eines guten Lebens genau die gleichen sind wie die für gutes Business oder gutes Wirtschaften. Und wir haben.
Erzähl mal, was würdest du sagen, sind die?
Für mich ein gutes Leben ist eins, was mir als Person entspricht. Das heißt, ich muss mich kennen. Ich muss wissen, was meine Stärken und meine Schwächen sind. Ich muss den Mut haben, ungeschönt auch zu sehen, ja, wo sind meine Schwächen? Was kann ich auch überhaupt nicht? Dann muss ich das Vorstellungsvermögen besitzen, mir etwas anderes, Neues vorzustellen, was sein könnte. Und braucht dann die Energie und die Konsequenz, das durchzuziehen. So, das ist für mich eigentlich sicherlich nicht das Vollständige, aber ein kleines Rezept für gutes Sein. So, und das lässt sich, finde ich, 1:1 auf strategische Arbeit und auch anderes Wirtschaften übertragen. Sich selbst kennenlernen, nicht die Augen zu verschließen und eben nicht zu bullshitten, wer man ist.
Sich nicht selbst zu belügen, ne?
Genau.
Also, weil das finde ich, wenn du jetzt auch mal selbstkritisch eigene Strategien, die man schon entwickelt hat, egal jetzt ob Marken, Unternehmens, Kommunikationsstrategien, finde ich auch gar nicht so wichtig, das zu unterscheiden,
ja,
ehrlicherweise, weil gute Strategie ist gute Strategie und hat dann in all diese Bereiche eine Auswirkung. Aber ich glaube, ganz viel ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Bullshit, weil da ganz viel Wunschdenken drin steckt. Also es geht eigentlich ja darum, sich beim Strategieprozess ehrlich zu machen, wie du es eben schon gesagt hast, ne, und richtig brutal auf den Tisch zu legen, was man alles nicht kann. Weil das sollte bitte never ever im Kern einer Strategie oder auch nur am Randbereich irgendwas zu suchen haben, weil das einfach nicht der Punkt ist, wo du nachher der Beste, der Authentischste, Erfolgreichste, Glücklichste, was auch immer bist. Und das finde ich total interessant und das finde ich auch einen echten Erkenntnisgewinn. Strategie ist ja zu sagen, was man nicht macht.
Absolut.
In erster Linie.
Ja.
Und dann zu gucken, was bleibt eigentlich auf diesem Häufchen? Das klingt jetzt ein bisschen traurig, so meine ich es gar nicht. Aber was ist die Essenz dessen, was zutiefst ich bin, jetzt mal als Person oder dann eben als Unternehmen oder What's Next Agencies als Agentur, was dann da eigentlich steht? Und ich weiß nicht, wie dein Blick ist. Du warst ja auch vorhin auf dem Panel hier sozusagen der große Agency Makeover. Manchmal denke ich, dass Agenturen sich so schwer tun bei der eigenen Strategie, weil es erstens schwierig ist, für sich selbst zu machen und weil es immer bedeutet, Opportunitäten auszuschlagen, oder?
Absolut. Also letztendlich kann Fokus eine radikale Befreiung sein. Aber der Weg dorthin, wie du schon am Anfang gesagt hast, ist schmerzhaft, weil all die Dinge werden aufgezählt, die wir nicht mehr machen können und die wir auch nicht mehr machen sollten. Und da hängen natürlich manchmal Egos und Emotionen und Verlustängste und Nostalgie und so weiter dran. Aber ich glaube, wenn wir uns nicht so häuten, werden wir verwechselbar. Und ich meine, genau das ist ja passiert, sowohl auf Agenturebene als auch auf Unternehmensebene. Ne? Wir gucken die ganze Zeit, was machen die anderen? Best Practices, was können wir von denen lernen? Ehrlicherweise, klar, also es ist immer super, auch von den Learnings von anderen zu lernen, aber relativ wenig, weil die Ausgangslage ist doch eine vollständig andere. So, und deshalb verdrehe ich immer schon die Augen, wenn ich wieder höre, ja, Best Practice, was macht denn Apple oder was macht dann Patagonia?
Ja,
wo ich mir so denke.
Die haben halt ihren eigenen Weg gefunden, genau wie
genau, du
das idealerweise tun solltest.
So. Und genau, es ist auch im Privatleben. Ich glaube, in dem Moment, wo du anfängst, dich mit Menschen zu vergleichen, die andere Voraussetzungen hattest, ist das eher. Also produziert das kein Glück.
Ja, absolut, das stimmt. Und wie du sagst, Fokus. Und ich glaube, das ist so das Schwierige daran, ne? Weil letztlich sitzen wir alle in einem gemachten Nest. Ob das jetzt immer taufrisch ist, ob noch genug Stroh drin ist und so weiter, sei mal dahingestellt. Aber wir sitzen und noch ist es ganz gemütlich.
Ja.
Und plötzlich sagst du, alles klar, Strategie, der Weg von A nach B. Ich mache künftig nur noch das und nicht mehr das. Aber mit dem Teil, den ich loswerden will, wenn ich die Strategie konsequent verfolge, verdiene ich heute noch gutes Geld. Und das ist natürlich immer was. Am Ende müssen wir eben auch alle unsere Mitarbeitenden bezahlen wollen, sie halten wollen, vielleicht das Geschäft ausbauen. Ich glaube, es gibt immer noch die Hoffnung, kann ich das nicht einfach so weitermachen und das andere einfach zusätzlich machen? Mhm. Wie siehst du das?
Also ich glaube, es gibt immer einen Overlap. Also es wäre jetzt natürlich total vermessen zu behaupten, nö, man schaltet das Alte einfach ab und macht das Neue. Also das ist ja kein ernstzunehmender Ratschlag. Ich glaube auch ganz stark daran, dass diese beiden Unterfangen, also im Prinzip Sicherung des Kerngeschäfts und Mission Richtung Innovation, dass die ganz klar voneinander getrennt sein sollten. Und nicht so halbherzig, ne? Also 4 Stunden am Tag mache ich Kerngeschäft, 4 Stunden am Tag mache ich Innovation. Das funktioniert nicht.
Also das heißt auch, ich sag mal, qua Rollen, Menschen und so weiter, dass du, ich sag mal, wie so ein Schnitt durch den Kuchen, du teilst deine Organisation in einen gewissen Prozentteil, der Kerngeschäft macht, was bezahlt wird, und du sagst, ich habe wie so eine Art Innovation Hub, Menschen, die sich im Kern dieser Transformation befinden und das bauen, was wir künftig machen wollen und damit anfangen.
Ja, also ich glaube an eine starke Durchlässigkeit. Ich glaube auch nicht, dass man nicht auch entlang seiner Karriere beides machen kann. Aber ich möchte an dieser Stelle auch die sehr unliebsame Wahrheit aussprechen. Innovation kann nicht jeder und sollte auch nicht jeder. Und wenn man sich mit den Menschen mal auseinandersetzt, will das auch gar nicht jeder. Und auch das an Irrglaube, wir müssten jetzt alle so ein bisschen vor uns hin innovieren, ne? Das ist rausgeschmissenes Geld, weil es verpufft. So. Und ich glaube auch Fokus, wo sehe ich denn meine Mission, ne? Also auf welchem Mond möchte ich denn landen und mit welcher kleinen Crew teste ich das vielleicht auch an? Das sollte parallel stattfinden, aber mit anderen Regeln, mit anderen Voraussetzungen, auch natürlich mit finanziellen Limitationen, aber nicht mit denselben Logiken. So, und ich glaube, dann kann man es schon schaffen, das Kerngeschäft noch so lange zu reiten, wie es eben geht. Und ich glaube, das ist eine ökonomische Realität, vor der man auch nicht die Augen verschließen sollte und zeitgleich offen bleiben für Dinge, die man heute einfach noch nicht sagen kann.
Und sag mal, wie würdest du jetzt idealtypisch Strategie in Reinform, die glücklich macht, wie würdest du vorgehen, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, ich komme morgen zu dir und sag, hey Christina, by the way, das kann passieren. Unbedingt. Lass mal drüber nachdenken, ich möchte Dinge verändern, ich habe vielleicht schon ein paar Gedanken. Und also was wäre so ein Christina-Prozess?
Ich glaube, da werden Leute jetzt denken, wow, weil es was ganz Banales ist. Ich glaube, eine Kraftfahrt darüber sprechen. Mhm.
Zuhören, was den anderen oder die andere umtreibt.
Gar kein Tool, oh mein Gott, sie muss verrückt sein.
So, also bitte kein Prozess und kein Tool. Ja. Ne, also das wird es bei mir definitiv erstmal nicht geben, sondern ein Einlassen auf die Situation des oder der anderen. So, und ich glaube, was ich dann ganz gut kann oder einfach über die Jahre auch gelernt habe, ist eine Balance zu finden zwischen dem Größenwahn, der mich ja häufig umtreibt, also dem großen Sprung, und dann aber auch einfach, was ist realistisch umsetzbar, was ist jetzt praktisch machbar. Aber ich bin dann schon diejenige, die immer wieder rauskitzelt, hey, geht da nicht noch ein bisschen mehr? Und wie schaffen wir es, das auch sozusagen beizubehalten, ne? Ich glaube, das Schwierige ist ja nicht, die Idee zu haben und sich darauf dann zu committen, sondern auf dem Weg zu bleiben, die Entscheidungen dann nicht irgendwie 6 Monate zu revidieren, weil es nicht so gut klappt, wie man sich das ausgemalt hat.
Was doch ein bisschen mehr wehtut und länger dauert, all das, ne?
Ja. Und in dem Beratungsprozess auch da, die Evergreens eigentlich, ehrlich sein, Sachen empfehlen, die man definitiv nicht machen sollte. Deshalb war es mir auch so wichtig, in gewisser Weise nicht über die Umsetzung bezahlt zu werden, weil du dann natürlich sehr stark davon abhängig bist, dass es auch umgesetzt wird.
Hast du damit gehadert in alten Rollen, also jetzt unabhängig von wer das auch immer ist, ist ja völlig egal, ne? Aber einfach nur so vom Zustand selbst zu sagen, Strategie und Umsetzung mussten in den alten Aquarien, in denen du dich bewegt hast, immer Hand in Hand gehen.
Ja, ich glaube nicht, dass das Strategie gut tut. Also ich glaube, dass es definitiv integriert gedacht werden muss im Sinne von, ich muss mir über die Umsetzung Gedanken machen. Ich glaube aber nicht, dass es gut ist, wenn die Strategie abhängig von der Umsetzung ist. Ich glaube auch nicht, und da bestätige ich das, was du eben gesagt hast, dass eine Strategie, die an einer bestimmten Disziplin hängt, immer gut ist. Was meine ich damit? Eine Digitalagentur wird immer eine digitale Lösung vorschlagen. Eine Contentagentur wird immer eine Contentlösung vorschlagen. Ich glaube, Strategie muss sich wieder darauf besinnen, eine unabhängige Diagnose zu leisten. Wo hakt es denn überhaupt? Und nicht einfach nur eine Rechtfertigung für das Produkt, was die Umsetzer gerne anbieten wollen. Und deshalb Ich habe da sehr lange mit gehadert in den unterschiedlichsten Rollen und deshalb war es mir jetzt wichtig, es eben ganz anders zu versuchen.
Aber ich glaube auch zutiefst daran, ne, dass es einfach genauso wie wir uns die Frage stellen, ist es Social First oder ist es Media-Agentur, ist es Lead-Agentur? Eigentlich ist es Idea First und genauso ist es hier auch Strategy First und da ist es eigentlich auch egal, welche Subkategorie von Strategie, das ist ja nachher nur eine Ableitung, eigentlich kommt ja die Strategie kommt ja vorher.
Ja.
Das andere sind dann ja nur Schubladen, die ich aufziehe in diesem Gesamtmöbel Strategie.
Ja.
Und deswegen finde ich es merkwürdig, dass man immer gleich in diesen Nischen so denkt. Und klar, du hast nachher dann SpezialistInnen, die sich in diesen einzelnen Schubladen super gut auskennen. Aber gerade vom Start weg, glaube ich, ist es wichtig, dass, wie du sagst, das holistisch auch zu sehen. Und was ich interessant finde, ne, in die Falle bin ich selber auch schon ein paar Mal getappt, dass ich immer denke, es muss super elaboriert klingen.
Ja.
Oder? Also ich meine, wenn man das für Kunden macht, ja ohnehin, weil also alles, was wir machen, muss ja total, du hast vorhin gesagt, die Leute schätzen mich für meine Energie und meine gute Laune, aber ich wäre so gern für meine Smartness, wirst du by the way auch total, aber ich finde das wirklich witzig, weil wir dazu neigen, die Dinge unnötig kompliziert zu machen, in der Hoffnung, dass wir dafür mehr geschätzt werden, und ich glaube, es braucht viel mehr Simplifizierung in dem, was wir artikulieren.
Absolut. Und ich würde sogar so weit gehen, manchmal braucht man auch keine Strategie. Also weißt du, wenn eh alles so bleiben sollte, wie es ist.
Ja, klar.
Wenn
dann
das
hast du ja kein A und B.
Genau, dann können wir uns den ganzen Prozess wirklich sparen. Also ich bin die Erste, die sagt, lass es uns einfach lassen, weil es ist rausgeschmissenes Geld, verpuffte Energie und du trittst dann häufig auch noch den Leuten, die das operativ umsetzen, auf den Füßen rum. Die brauchen wirklich keine aufgeblähten Worte um ihren Tagesjob zu machen, dann würde ich eher das Geld sparen und auf die wirklichen Missionen umlenken, wo es dann um Risiko, um Unsicherheit und um kritische Business-Entscheidungen geht, weil das ist eigentlich das der Home-Turf von Strategie. Und da hilft es immer, Klartext zu reden, die einfachsten Vokabeln aller Zeiten. Und ich finde, ganz selbstkritisch gesprochen, und ich meine, in die Falle bin ich Jahre getappt, weil ich schlau wirken wollte, es ist halt schon der Versuch, irgendwie so eine Daseinsberechtigung zu schaffen. Und ich glaube, da hilft es manchmal zu fragen, habe ich die denn hier eigentlich?
Ich war bei der GWA-Veranstaltung von dem Strategy Collective. Die hatten eine ganz tolle Speakerin, Paula Bloodworth, lange bei Wieden Kennedy gearbeitet, Nike und all das irgendwie gemacht, und die hat einen Vortrag über Stupidity gehalten. Das war ein so, ich würde den mir jede Woche einmal wieder neu anhören, weil es eben über dieses Bewusstmachen von Naivität. Und das finde ich auch so schön, wie du sagst, ganz ehrlich, mein Tool ist gute Gespräche, tiefgehende Gespräche, ehrliches Feedback, Fragen und so weiter. Weil es ja einfach darum geht, natürlich kannst du als Strategin dich nicht in jeder Branche gleichermaßen gut auskennen. Ist ja auch bewusst nicht der Blick auf, was macht die Branche, sondern was könntest du in dieser Branche für ein wesentliches Feld auch belegen. Und sich wirklich frei zu machen und naive Fragen zu stellen. Also einfach Fragen, die sich nicht alle, die schon in dieser Bubble sitzen, genau wie wir Agenturen uns ständig so Agentur-Bubble-Fragen stellen. Disruptiert wurden Branchen meistens von Unternehmen und Menschen, die nicht Teil der Branche waren vorher. Deswegen ist es, glaube ich, total wesentlich, sich sehr frei zu machen und gerade in der Strategiearbeit nicht gleich an den Punkt zu kommen, ach nee, es geht nicht, weil unsere Struktur, da haben wir doch gerade letztes Jahr umstrukturiert und so weiter. Ich meine, du hast es bei Different ja gemacht. Ihr habt ja ein krasses Makeover gemacht.
Ja.
Das würde mich auch nochmal interessieren, ne? Wie du gesagt hast, also sowohl vom Angebotsmodell als auch, glaube ich, vor allem organisatorisch bist du ja sehr stark auf, wer hat Rollen, Kompetenzen und wie können wir das drehen, dass es kein hierarchisches Silo-Konstrukt ist, sondern Menschen ihre Kompetenzen gut zum Einsatz bringen. Das ist ja ein wesentlicher Teil der Strategie.
Absolut.
Also wie habt ihr diesen Weg von A nach B bestritten oder was waren vielleicht auch so Learnings oder so echte shitty Moments, wo du sagst im Nachhinein, oh mein Gott, Notiz an Christinas Tagebuch, never do that again.
Also ich würde es jedes Mal wieder so tun, das kann ich direkt vorweg schieben. Ich meine, da könnten wir jetzt Stunden drüber sprechen, weil ich glaube, so viel gelernt wie in diesem Zeitraum habe ich selten. Erstes Learning, du musst mindestens eine Person haben, und das war ich in dem Fall, die resolut bleibt. Weil es wird ganz, ganz viele Menschen geben, die dich zeitweise hassen. Ne? Also weil wenn du Leuten ihre Titel wegnimmst, und das habe ich getan, dann ist das ja nicht nur der Titel, sondern dann ist das ein Selbstverständnis, dann ist das Historie,
Wertschätzung
und so weiter. Und wenn du dann einknickst, dann ist vorbei. Ne? Also das waren ja sehr radikale Entscheidungen. Wir mussten sehr viel loslassen. Das war sicherlich nicht immer einfach. Das ist aber, glaube ich, notwendig. Und das meinte ich auch vorhin, für jede Strategie braucht es zumindest eine Überzeugte, die das dann auch durchboxt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, eine Erkenntnis, die ich mein Leben lang nicht wahrhaben will, aber die trotzdem irgendwie präsent ist und die man sich eingestehen muss, ich bin ein Mensch, der wahnsinnig gerne Verantwortung übernimmt und die auch aktiv sucht. So ist nicht jeder. Auch das muss ich akzeptieren lernen, im Sinne von, manche Menschen möchten nicht so sehr viel gestalten. Die sind fein damit, wenn es andere Menschen gibt, die ihnen sagen, da geht's lang. Das ist sicherlich was, wo ich auch umlernen musste, wo ich vielleicht auch zu viel von mir auf andere geschlossen habe. Und ich, genau, also diese Bedürfnisse, diese sehr unterschiedlichen Bedürfnisse zu verhandeln, ich glaube, das kostet einfach die meiste Kraft und die meiste Energie. Und das dritte Learning war für mich, dass Kommunikation, also man muss fast alles aus meiner Sicht überkommunizieren. Mir hat tatsächlich mal ein Startup-Coach aus dem Silicon Valley, das klingt sehr bullshitty, gesagt, und da bin ich fast vom Stuhl gefallen, du musst als Geschäftsführerin oder als Leaderin mindestens einmal die Woche deinen Leuten die Unternehmensvision, Mission oder Werte kommunizieren, sonst haben die das nicht auf dem Schirm. Und Wahnsinn, ich bin halt vom Stuhl gefallen, weil bei mir ist es eher so, wenn ich Sachen zweimal sagen muss, ist das schon einmal zu viel.
Ja, absolut. I feel you.
So. Und im Nachhinein würde ich sagen, doch.
Ja.
Ja, du musst es.
Das ist eigentlich wie mit guten Werbebotschaften, ne? Ja. Wenn man es selber irgendwann nicht mehr hören kann oder irgendwann Farbe XY den Störer irgendwie nicht mehr sehen kann, dann ist es gut. Ja. Weil dann gehört es den Zielgruppen, die sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, und so ist es ja dann bei Führungskräften eben auch,
ja.
dann wird es denen noch lange nicht aus den Ohren rauskommen.
Genau, also von daher, ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass man für die interne Kommunikation sehr, sehr viel von Marketingkommunikation eigentlich mitnehmen könnte, wir das aber vielleicht noch zu wenig tun. Mhm. Also auch dort könnte man ja über Kampagnen und Claims und so weiter nachdenken, absolut. die grauen Excel-Tabellen und langen Präsentationen ablösen.
Mhm. Stimmt. Jetzt würde ich dich eigentlich am liebsten fragen, was würdest du der Agenturbranche zu welcher Strategie würdest du ihr raten? Aber das ist nicht zu beantworten, weil die Agenturbranche unfassbar vielfältig ist. Aber gibt es so Felder, Bereiche, Dinge, wo du sagst, Stichwort Makeover, bitte, 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 findet einen anderen Weg, überdenkt dieses und jenes?
Ja, also ich knüpfe, ist jetzt Full Circle Moment zu unserem ersten Gespräch zum Thema Radikalität. Ich finde, es ist doch langweilig, was da passiert zu großen Teilen. Also ich verstehe unsere Angst nicht. Wir waren mal, das wurde mir gesagt, weil da habe ich noch nicht gearbeitet, die Rebellen, ne? Auch so ÜberzeugungstäterInnen, die teilweise durch Wände durchgebrochen sind, die Widerstände ausgehalten haben, die sich nicht an Regeln gehalten haben, die sich nicht an Prozesse gehalten haben. So. Und ich finde, davon ist super wenig übrig geblieben. Ich finde, Agenturen sind zu kleinen Corporates geworden. Wie stellen wir uns bei Pitches vor mit unseren Prozessen und Methoden? Auch wo sind die Menschen? Also es gibt so viele tolle Menschen in der Branche. Ich finde, ich will nicht sagen, es ist keiner sichtbar. Es sind ganz, ganz viele tolle Menschen sichtbar. Aber ich finde, wir versuchen mit den falschen Argumenten zu überzeugen, die eigentlich überhaupt nicht in unsere Stärken spielen. So. Und Menschen, die das alles mal neu denken, das ist sehr generisch, aber die Geschäftsmodelle hinterfragen, die vielleicht auch mal irgendwie in ganz andere Richtungen denken, wie unsere Arbeitsprozesse aussehen könnten, die finde ich sehr selten. Ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber insgesamt sind wir sehr brav geworden.
Ja, das finde ich ein tolles Beispiel, weil ich glaube, es stimmt. Also die Beobachtung ist, wir werden unseren Kunden zu ähnlich. Ja. Und irgendwann müssen wir uns ja selbst, Stichwort Commodity-Vorwurf, die Frage stellen, haben wir uns vielleicht selbst in diese missliche Lage manövriert, weil wir aus so einer Mimikrie, weiß ich gar nicht, irgendwie Sehnsucht heraus, irgendwie das Thema Nähe missinterpretiert haben. Also eigentlich ging es ja immer darum, ein starkes Verständnis von Kulturen, von Zeitgeist, von gesellschaftlichen Veränderungen und so weiter zu haben. Also Dinge zu sehen, die resonieren.
Ja.
Und sie für Marken zu übersetzen oder andersrum Marken in diese Kulturen und in diese gesellschaftlichen Strömungen und den Zeitgeist zu übersetzen. Ja. Und irgendwie geht es so häufig um Stakeholder-Management, Prozesse und wie du schon sagst, ne, man muss ganz viele wilde Excel-Tabellen ausfüllen, wo man dann sagt, was kostet mich ein LinkedIn-Post und so. Also ganz, ganz merkwürdig. Und Ich habe das Gefühl, dass unsere Antwort auf die hochgradige Komplexität Kontrolle geworden ist.
Ja,
und das ist eigentlich was unserem Geschäftsmodell und Kern des Angebots zutiefst widerspricht.
Ja.
Und der Witz ist ja immer, alle möglichen fordern ja immer mutige Kreationen. Es gibt keine mutige Kreation, es gibt mutige Strategien und es gibt richtige Kreationen, die dann zu diesen mutigen Strategien passt. Also ich finde, dass eigentlich das strategische Fundament mutig sein muss, um große Schritte gehen zu können. Und dann gibt es eigentlich nur noch Kreationen, die zutiefst darauf einzahlt, was man sich vorher vorgenommen hat. So. Und ich habe immer das Gefühl, wir sprachen ja vorhin über Oberflächlichkeit und so drauflegen, dass man das Gefühl hat, eine Kampagne kann es richten, was ich in der strategischen Arbeit mir vielleicht nicht zugetraut habe.
Ja, und das gilt, glaube ich, in unterschiedlichste Bereiche, ne? Also auch beim Thema AI. Also klar, ich muss mich damit auseinandersetzen. Das ist eine disruptive Technologie auf sehr vielen Ebenen. Aber ich finde, dass wir jetzt quasi die gesamte Kreativität auf AI setzen, das ist die Logik von SAP-Beratern von vor 30 Jahren. Wir laufen rum und bewerben damit, dass wir im Prinzip in der Lage sind, Technologie oder Software zu implementieren. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Also das ist für mich dann eher so ein Eingeständnis dafür, dass uns nichts anderes einfällt. Oder würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr nachdenken?
Ja, vielleicht so, wie du am Anfang gesagt hast, Strategie in ihrer Reihenform, Kreativität in ihrer Reihenform, die sich natürlich diversen Tools und AI ist hat eine disruptive Kraft,
ja,
technology-wise sozusagen,
ja,
uns dann zu eigen zu machen, um auch auf andere Produkte zu kommen. Aber im Kern ist der Ausgangspunkt immer Kreativität, Ideas first, um zu überlegen, was machen wir jetzt damit? So,
ja.
Aber das ist, finde ich, ganz interessant, was du sagst. Das stimmt. Eigentlich ist es eine Rückbesinnung in vielerlei Hinsicht
auf jeden Fall
auf das, was uns mal ausgemacht hat. Und dass die Kunden, ich weiß noch, auch nur aus Erzählungen, weil ich war leider nicht in der Branche, als das so cool war. Dann lassen sie uns einfach wieder cool machen. Die dann gesagt haben, die Kunden haben sich richtig gefreut, zu den Agenturen zu fahren, weil das für die wie ein anderes Biotop war,
ja,
da anzukommen und so weiter. Und mittlerweile, wenn du in die Open New Workspaces unserer Kunden fährst, dann mein Gott, so anders sieht das jetzt auch nicht aus. Und die sind auch agilisiert und entwickeln in Squads irgendwelche digitalen Produkte. Da müssen wir uns ganz schön anstrengen, noch Avantgarde zu sein, finde ich. Also insofern, beim letzten Mal war es Radikalität. Diesmal ist es das auch, aber es geht eigentlich so ein bisschen um die Rückbesinnung auf die eigentlichen Stärken, die wir haben. Bisschen mehr Klarheit, bisschen mehr Mut bei all dem und Radikalität.
Ja.
Christina, ich danke dir und ich wünsche Serotonin von Herzen, alles Gute. Ich finde, als du mir das erzählt hast, das bist zutiefst du. Ich finde auch, es gibt eine Lücke im Markt, die dieses Angebot ganz wunderbar trifft. Und jeder, der mit dir zusammenarbeiten kann, kann sich sehr glücklich schätzen.
Tausend Dank. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
A Hype 1000 Production.